Lass uns über Politik reden. Der Podcast mit Anja Schöpe und Alexander Lorz.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, dass ihr mit dabei seid.
Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast und zur nächsten Folge von Lass uns über Politik reden.
Bevor wir so richtig in unser Thema einsteigen, ich habe dich in der ersten Folge dieses Jahr schon gefragt, ob ich mich aufregen muss. Das Thema hält sich, deswegen frage ich dich nochmal. Arbeiten wir zu wenig und sind wir in Lifestyle-Teilzeit gefangen und faul? Es hält sich ja wirklich hartnäckig. Was muss ich davon halten? Ist das aus welcher Logik heraus ist das so ein Aufregerthema gerade?
Naja, es wird natürlich jetzt im Moment künstlich am Leben erhalten. Also das ist ja zunächst mal aufgekommen, die Diskussion über bestimmte Äußerungen, also insbesondere aus meiner Partei, aber auch nicht unbedingt so autorisiert, sondern ich sag mal, da haben gewisse Vereinigungen halt mal einen rausgehauen. Und ungeachtet der Tatsache, dass jedenfalls von der Art und Weise dieser Verlautbarung sich die Führungsspitze auch direkt distanziert hat, hat natürlich jetzt die andere Seite der politischen Welt ein Interesse daran, diese Diskussion am Leben zu halten. Denn wer lässt sich schon gerne als faul bezeichnen? Und wenn es jetzt, wie gesagt, unserem politischen Gegner gelingt, der CDU das Etikett anzukleben, nach dem Motto, die hält die Deutschen alle kollektiv für faul, dann versprechen sie sich natürlich davon einen Gewinn für sich selber. Und deswegen wird das Thema noch eine Weile herumgeistern.
Und der politische Gegner ist dann auch die SPD?
In diesem Falle ja. Weil das ist jetzt keine Frage von Koalitionslogik, sondern wir haben Wahlkampf. Wir stehen vor zwei großen Landtagswahlen und der Kommunalwahl in Hessen. Und da versucht jetzt jede Partei natürlich zu punkten. Also das ist auch im Rahmen einer Koalition völlig legitim.
Und so in deinem politischen Alltag, in dem, was in der Partei diskutiert wird, ist es eigentlich kein großartiges Thema, sondern es ist halt ein Antrag für den Parteitag. Wir nehmen jetzt ja vor dem Parteitag auf, ein paar Tage vor dem Karneval, also Rosenmontagwochenende, nur um das einzuordnen. Wer weiß, was passiert, bis die Folge rausgeht. Es ist also das Spiel nach außen und weniger irgendetwas, was hinter den Kulissen wirklich als bevorstehende Maßnahme geplant wird?
Nein, also die allermeisten heute sagen auch, es war also abgrundtief dämlich, mindestens die Art und Weise, das zu präsentieren. Dieses Gerede von der Lifestyle-Teilzeit ist zwar gut, um in die Schlagzeilen zu kommen, aber politisch natürlich völlig kontraproduktiv. Und was da noch drauf kam mit der Geschichte mit der Zahnbehandlung, also kann man da nur noch den Kopf schütteln, vor allem wenn man selber einen Wahlkampf zu führen hat. Und das ist eine weitgehend einhellige Meinung in der Partei. Deswegen, also das wird so alles nicht passieren. Dass man über die Frage des Rechtsanspruchs auf Teilzeit in Konstellationen, die nicht durch besondere Gründe geprägt sind, durchaus mal diskutieren könnte. Also ehrlich gesagt, das finde ich schon auch. Aber das darf man natürlich nicht so mit dem Holzhammer angehen, wie das in der Diskussion passiert ist, sondern da muss man, wenn, dann mal eine ganz nüchterne, abgewogene, sachliche Debatte drüber führen.
Und da wundert man sich wieder, wie unabgestimmt offensichtlich dann sowas angestoßen wird. Vielleicht ist das schon ein ganz gutes, konkretes Beispiel, um auf das, was wir heute uns als Thema vorgenommen haben, zu kommen. Weil wir nehmen so als Ausgangspunkt einen Artikel, der in der aktuellen Ausgabe des Cicero erschienen ist. Und da kommt es auch schon vor, dass so der Bürger oder alle von draußen einfach nur noch kopfschütteln vor dem politischen System, vor allen Dingen der Berliner Blase, wie es da genannt wird, kopfschütteln stehen und nicht mehr verstehen, was tut ihr da eigentlich? Deswegen muss ich gerade schmunzeln, als du selber dieses Bild verwendet hast.
Nee, mir ist natürlich auch klar, dass du es jetzt als Überleitung zu dem Artikel genommen hast, den wir uns heute als Ausgangspunkt vorgenommen haben. Wir sollten vielleicht erstmal erklären, worum es in dem Artikel eigentlich geht. Also es ist ein Artikel in der Tat über sozusagen die Eigenlogik des politischen Systems, aber nicht nur des politischen Systems und nicht nur der sogenannten Berliner Blase, wenn sie denn existiert, sondern es ist eigentlich ganz interessant, weil hier jemand mit systemtheoretischer Analyse an die Politik drangeht und da ist ja was dran, das wissen wir seit Niklas Luhmann von vor 60 Jahren, dass jedes System, und Politik ist ein System, so wie Wirtschaft ein System ist, Wissenschaft ein System ist, Justiz ein System ist, wir alle leben in einer Vielzahl von miteinander interagierenden Systemen und jedes dieser Systeme hat seine eigene Logik, das politische natürlich auch. Und die These, mit der wir uns heute hier auseinandersetzen wollen, ist ja die, hat die Eigenlogik des politischen Systems inzwischen eine solche Exklusivität gewonnen, dass außerhalb dieser Logik gar nichts mehr existiert und damit die Interaktion der Systeme gestört ist. Das ist die These, die der Autor in diesem Artikel vertritt. Und da haben wir gedacht, das ist doch mal ein schöner Punkt, um sich darüber zu unterhalten, inwieweit ist die Politik abgehoben, inwieweit folgt die Politik ihren eigenen Regeln und wie verhält sich Politik zu den anderen Systemen, in denen wir alle miteinander leben.
Du weißt ja, dass ich eine echte Leidenschaft habe für solche Fragestellungen. Und Niklas Luhmann und die Systemtheorie, ich habe so aus Leidenschaft ja mal, das weißt du ja auch, vor ein paar Jahren ein Fernstudium systemische Beratung hinter mich gebracht, wenn auch nicht ganz bis zum Schluss und so. Also ich mag das. Die Herausforderung ist jetzt, das irgendwie nicht zu einer rein theoretischen, akademischen Betrachtungsweise hier zu machen, sondern immer auch natürlich mit deinem Blick dann auf die Praxis und was heißt es eigentlich wirklich? Und was hilft es uns vor allen Dingen, das zu verstehen, was so passiert? Und da ist dann so diese Lifestyle-Teilzeit-Diskussion vielleicht ein gutes Beispiel, gibt aber auch ein paar andere aktuelle, die wir noch gut heranziehen können. Im Artikel wird gesagt, dass das politische System die interne Logik Macht-Ohnmacht hat und alles, was nicht in diese Logik passt, letztlich von diesem System in der Kommunikation nicht aufgenommen wird, sondern eher so, das ist halt irgendwas, was in der Welt stattfindet, eine Erwartung, eine Haltung, ein Ereignis. Aber wenn es nicht zu dieser Kategorie ist, es was für meine Macht oder ist es etwas gegen meine Macht, also für die Ohnmacht, wenn das nicht irgendwie eine Relevanz hat, dann reagiert das politische System darauf nicht, nimmt es nicht auf. Verstehe ich das richtig?
Nein, das sind zwei unterschiedliche Thesen. Also das eine ist, natürlich funktioniert das politische System nach der Logik Macht, Ohnmacht. Klar, ich gehe in die Politik oder ich engagiere mich in der Politik, um etwas zu bewegen. Um etwas zu bewegen, muss ich Macht erwerben. Das geht nicht anders. Und deswegen ist Macht in der Politik ein positiv besetzter Begriff im Sinne von Gestaltungsmacht. Ich habe die Möglichkeit, etwas zu bewirken. Und Ohnmacht ist, ich habe die Möglichkeit eben nicht und dann vergeude ich eigentlich meine Zeit. Also das trifft sicherlich zu. Das Problem liegt in der zweiten These, nämlich, dass das politische System nicht aufnahmefähig sei für etwas, was sozusagen aus anderen Systemen rübergeschickt wird. Und das ist die These, die ich hinterfragen möchte. Jedenfalls in einer Demokratie wie der unseren. Und da haben wir auch unseren Anknüpfungspunkt an unser Generalthema sozusagen vom letzten Jahr, wo wir über Demokratie geredet haben. Denn in einer Demokratie entscheidet über Macht und Ohnmacht der Regierenden letztlich der Wähler. Das ist in einer Diktatur anders. Da entscheidet, was weiß ich, das Militär, das ich beherrsche oder meine Revolutionsgarde oder wer auch immer. Aber in der Demokratie entscheiden es die Wählerinnen und Wähler. Und die Wählerinnen und Wähler leben ihrerseits ja in vielen anderen Systemen. Wie gesagt, Wirtschaft, Wissenschaft, Justiz. Du kannst das nach Belieben aussuchen. Wenn die Politik die Signale aus diesen Systemen nicht mehr aufnimmt, das, was ihre Wählerinnen und Wähler bewegt, dann wird das sich innerhalb des politischen Systems in Ohnmacht, also quasi in demokratischer Entmachtung niederschlagen. Und das ist etwas, warum das politische System sich sehr wohl um das kümmern sollte, was in den anderen Systemen passiert.
In dem Artikel wird ja auch gesagt, das hat sich so verselbstständigt, dass es jetzt nur noch eine Blase ist, die nur noch auf sich selbst referiert und gar nichts mehr von außen wahrnimmt. An der Stelle bin ich anderer Meinung. Ich glaube einfach bis heute nicht daran, dass das System sich so abgeschottet hat, dass das andere nicht mehr wahrnimmt. Weil alle Argumente, die innerhalb der Politik diskutiert werden, letztlich ja damit zu tun haben, ist das etwas, was die Menschen interessiert.
So sollte das jedenfalls eigentlich sein. Ich würde natürlich dem zustimmen. Gebe mir auch selber als Minister, aber vor allem als Abgeordneter alle Mühe, da genug mitzubekommen und Signale aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist unser Beispiel vom Anfang natürlich auch eine schöne Illustration, ja eigentlich schon eher des Gegenteils. Denn wir sehen ja, Das kommt gar nicht gut an, außer vielleicht in ganz engen Kreisen, die das so sehen. Und das bedeutet, da hat jemand entweder Signale fehlinterpretiert oder bewusst ignoriert und, ich sag mal, einen rausgehauen, der ganz bestimmt nicht zur Gewinnung von Macht beiträgt. Und daran sieht man eben, dass zwar die Logik unbestreitbar ist, aber nicht jede Handlung in diesem System folgt den Gesetzen dieser Logik. Es könnte aber auch ganz einfach sein, dass es schlicht um die Sache geht. Dass jemand hier von der inhaltlichen Richtigkeit von einer bestimmten Position so überzeugt ist, dass ihm auch die Kategorie Macht-Ohnmacht verhältnismäßig egal wird. Und das gibt es nämlich in der Politik auch. Und da sieht man, dass auch diese systemtheoretischen Erklärungen an ihre Grenzen kommen. Denn also es gibt genug Fälle, ich habe mit genug Leuten zu tun gehabt, die wirklich auch mal gesagt haben, ich bin davon überzeugt, dass dies und jenes richtig ist und es ist mir am Ende egal, ob mir die Mehrheit folgt. Dann sollen sie mir halt nicht folgen, sie werden schon auch sehen, was sie davon haben, dass sie falsch liegen. Aber ich vertrete jetzt jedenfalls mal die Position, die richtig ist. Das gibt es in der Politik und zwar häufiger, als man vielleicht meinen könnte. Und vielleicht ist das auch ein Anwendungsfall von dieser These.
Und was dann
passt? Man könnte das übrigens sogar auf die Geldlogik anwenden, wenn ich das noch hinzufügen darf. Denn es gibt ja nun auch bestimmte Maßnahmen, wo jedenfalls alle die Ökonomen sagen, also das bringt Geld in die Kasse, das bringt kein Geld in die Kasse. Und trotzdem erleben wir es ja auch haufenweise, dass Menschen der Politik sagen, nee, also das glaube ich nicht. Und ich mache jetzt eine bestimmte Maßnahme und wenn am Ende weniger Geld in der Kasse ist, ist mir das auch egal, weil ich habe beispielsweise das Ideal der Gerechtigkeit damit eher verwirklicht. Wenn jemand zutiefst davon überzeugt ist und das über Macht und Geld priorisiert, und auch das gibt es in der Politik, dann geht die Logik nicht mehr in der Form auf, wie wir sie am Anfang dargestellt haben.
Okay, aber wo liegt denn dann das Problem? Haben wir eins?
Also ich glaube, wir haben nicht das Problem in der Form, wie es in dem ominösen Artikel beschrieben wird, nach dem Motto, das System hat sich völlig verselbstständigt, nimmt keine Signale mehr von außen auf. Aber wir haben natürlich schon ein generelles Problem in der Interaktion der Systeme. Das hat jetzt wieder mit vielen Dingen zu tun, über die wir in diesem Podcast auch schon gesprochen haben. Also gerade im Bereich Kommunikation. Wir haben über solche Phänomene wie Filterblasen, Echokammern und so weiter gesprochen. Also was wir allenthalben sehen, ist, dass Menschen mehr als früher in einem Kokon leben, wo sie im Prinzip nur noch ihre eigenen Meinungen auch von anderen wiedergespiegelt bekommen, weil allein schon die Algorithmen im Bereich der sozialen Medien dafür sorgen und teilweise gar nicht mehr mitkriegen, was sozusagen außerhalb ihrer Welt gedacht und gelebt wird oder das auch sozusagen von vornherein ablehnen. Das ist das, was wir auch schon mal besprochen haben, nach dem Motto, alle, die nicht meiner Meinung sind, sind entweder bösartig oder dumm. Und diese Haltung ist einfach verbreiteter als früher. Diese Bereitschaft zu sagen, ich stelle mich mal in die Schuhe des anderen oder ich arbeite mal jedenfalls mal gedanklich für einen Moment unter der Prämisse, dass der andere auch recht haben könnte. Das, glaube ich, hat tatsächlich abgenommen und damit hat auch die Aufnahmefähigkeit für Signale aus anderen Systemen generell abgenommen. Aber das gilt, glaube ich, nicht nur für die Politik und schon gar nicht nur für die Berliner.
Nun ist ja in dem Artikel aber diese Systemlogik und das Abkoppeln der Berliner Blase von der Realität Erklärungsansatz für das Erstarrtsein, für die nicht mehr vorhandene Reformfähigkeit von Deutschland. Ist das das Problem, auch aus deiner Sicht, oder liegt es woanders?
Also es könnte schon sein, dass es ein Teil des Problems ist, aber wie gesagt, ich finde es zu kurz gedacht, das auf die Politik zu verengen. Was wir auch sehen ist, dass Menschen eher, ich sag mal, um mal ein neudeutsches Wort zu wenden, transaktional reagieren. Das ist das, was man für die Trump'sche Außenpolitik ja als Wort geprägt hat. Also das Schauen auf den kurzfristigen Vorteil und nicht mehr der strategische Blick sozusagen auf das große Ganze. Oder ich könnte es auch anders ausdrücken, die Bereitschaft vielleicht auch mal selbst persönlich einen kurzfristigen Nachteil in Kauf zu nehmen, weil man einsieht, dass das insgesamt für das Gemeinwesen besser ist. Ich glaube, das ist tatsächlich weniger entwickelt als früher. Und Menschen schauen nicht mehr so auf das große Ganze, sondern vielmehr auf das, was bringt mir das jetzt unmittelbar für mich selber. Und wenn es mir unmittelbar für mich selber nichts bringt oder mich gar irgendwie negativ betrifft, dann bin ich mal dagegen. Ist mir egal, was das sonst bewirkt. Und das sind natürlich auch Signale, die die Politik aufnimmt, in ihre Logik aus Macht und Ohnmacht übersetzt. Und daraus entsteht eine gewisse Angst auf Seiten des politischen Systems nach dem Motto, oh Gott, wenn ich dieses oder jenes tue, dann tue ich diesem oder jenem weh, dann verliere ich diese oder jene Wählerstimmen und damit Macht. Das ist Eigenlogik des politischen Systems, aber das ist eigentlich das Gegenteil von dieser These, von der wir unseren Ausgang genommen haben. Also nicht, dass das politische System blind ist für die Signale aus den anderen, sondern im Gegenteil, dass es zu sensitiv auf die Signale reagiert, nämlich auf die Signale, die Wählerinnen und Wähler aussenden, nach dem Motto, wenn du mir dieses oder jenes antust, dann bestrafe ich dich mit Machtentzug. Und wir wollen ja ein bisschen über Verantwortung in der Politik reden, aber wir könnten auch zum Beispiel über Mut zu politischem Handeln reden. Die Frage, wann setze ich Dinge durch, von denen ich weiß, dass ich jedenfalls aktuell dafür keine Mehrheit habe. Weil ich davon überzeugt bin, dass in der Sache richtig ist und natürlich, sonst funktioniert es in der Demokratie nicht, natürlich darauf setze, na, mittel- bis langfristig werden die Menschen schon erkennen, dass ich hier das Richtige getan habe und dann werde ich auch die Mehrheit wieder für mich gewinnen. Es gibt in der Historie ja genug solche Beispiele und meistens sind die Politiker und Politiker, die sich darüber hinweggesetzt haben, wenn es sich am Ende als wirklich richtig herausgestellt hat, sind dafür in besonderer Weise belobigt worden, weil man gesagt hat, also die haben sozusagen, die hatten die strategische Vorausschau. Die haben eben nicht nur auf den kurzfristigen Erfolg bei den Wählerinnen und Wählern geschielt, sondern die haben strategisch das Richtige getan und darauf gesetzt, dass sie die Menschen auf der Strecke davon überzeugt bekommen. Und wenn sie damit Erfolg haben, dann gelten sie eigentlich sozusagen als die richtig großen Figuren. Das ist das Holz, aus dem die Staatsmänner und Staatsfrauen geschnitzt werden. Also es gibt es so rum und so.
Also haben wir diese Starre aufgrund des fehlenden Mutes gerade?
Ja, das ist auch diese Erklärung ist, wie du merkst, mir ein bisschen zu einfach, auch wenn ich weiß, dass ich das Stichwort eben in die Debatte geworfen habe. Ich glaube, die Lage ist einfach sehr viel unübersichtlicher geworden, als sie früher war. Das hat auch jetzt wieder was mit der Vielfalt von Kommunikation zu tun, der Vielfalt von Einflussfaktoren, die auf die öffentliche Meinung einwirken. Es ist, glaube ich, heutzutage wesentlich, trotz aller Möglichkeiten, die die Demoskopie hat, aber wie gesagt, zu viele Daten sind manchmal auch nur verwirrend. Ich glaube, es lässt sich einfach nicht mehr so klar sagen in vielen Fällen, wie bestimmte politische Aktionen bei den Wählerinnen und Wählern ankommen werden. Und dann entsteht natürlich die Logik, dass wenn ich sage, ich kann eigentlich gar nicht so vorhersagen, wie es ankommen wird, ja, dann tue ich jetzt eben das, woran ich einfach glaube, was ich für richtig halte und schau mal, was passiert. Oder Gegenmöglichkeit, ich tue mal am besten gar nichts, weil das ist mir alles zu unsicher, wenn ich nicht weiß, was passiert. Ich will eigentlich darauf hinaus, dass ich sage, ja, das politische System hat diese Eigenlogik aus Macht und Ohnmacht und ist permanent in einer doppelten Gefahr. Nämlich entweder die Signale aus den anderen Systemen zu ignorieren und damit dann doch das zu tun, worauf wir hier in diesem Artikel hinaus will, oder umgekehrt zu sensitiv zu reagieren und dadurch eine Lähmung zu erzeugen, weil ich aus den anderen Systemen ständig widersprüchliche Signale gesendet bekomme. Und die Kunst von Politik heute besteht darin, irgendwo einen mittleren Kurs zu finden, das heißt aufnahmefähig zu sein für die Signale aus den anderen Systemen, aber trotzdem auch in der Lage zu sein, ich sag mal, die Störgeräusche auszublenden und irgendwo eine eigene Linie in dem allem zu formulieren. Vielleicht ohne genau zu wissen, was am Ende dabei rauskommen wird.
Wobei das ja sowieso eine Illusion ist, zu meinen, dass man in komplexen Systemen immer weiß, was hinten dabei rauskommt.
Also genau.
Nicht nur kommt es gut an oder nicht, sondern hat es auch die Wirkung, von der ich ausgehe, dass sie das haben soll, was immer ich da auf den Weg bringe. Also wer das heutzutage noch behauptet, ist ja eine Illusion.
Ja, aber die Frage ist, was erkenne ich diese Illusion? Und zweitens, was ziehe ich für Konsequenzen daraus?
Also wenn wir so bei der Frage sind, was heißt denn das für verantwortungsvolle Politik, dann haben wir eben die Verantwortung zu übernehmen, dass ich eine kluge Balance zwischen offen sein, aber gleichzeitig sich auch nicht ins Boxhorn jagen lassen und eben dann konsequent den eigenen Weg gehen. Dann
genau. Wer die Systeme von außen gar nicht mehr aufnimmt, wird ignorant und läuft daher irgendwann gegen die Wand. Und wer aber versucht, auf jedes noch so kleine Signal zu reagieren, verliert irgendwann den Kompass und dreht sich wahrscheinlich am Ende nur noch im Kreis, wenn er sich überhaupt noch bewegt.
Nun könnte das jetzt ja von der Annahme ausgehen, dass die Signale aus anderen Systemen, also Wirtschaft wird genannt, Wissenschaft wird genannt, man könnte auch die Bildung natürlich nehmen, eigentlich absolut. Alles, was wir so als unterschiedliche Arbeitsteilung an Systemen haben, damit unsere Gesellschaft halt so funktioniert, wie sie funktioniert. Dass die Annahme da drin steckt, dass die Signale eindeutig seien und auch irgendwie es ein klares Signal gibt, das ist richtig aus der Wirtschaft, so müsste man das machen. Und im besten Fall nimmt die Politik das auf, setzt das in Handeln um und kriegt dafür dann nachher den Applaus und die Stimme der Wähler. Das stimmt ja also schon am Anfang nicht.
Diese Prämisse ist falsch.
Das heißt, was heißt das für Politik? Nicht nur das Wissen, sondern irgendwie auch dafür sorgen, dass sie A und B unterscheiden kann.
Ja, wobei man natürlich schon, also es gibt ja schon gewisse Strömungen, die man identifizieren kann. Nehmen wir mal unser Beispiel vom Anfang mit der Lifestyle-Teilzeit. Das ist ja nun schon eine gewisse ökonomische Grundwahrheit, dass ich, wenn ich was erreichen will, wenn ich Wohlstand schaffen und erhalten will, natürlich auch, ich sage es mal bewusst, nicht arbeiten muss, sondern produktiv sein muss. Ich muss irgendetwas leisten. Das kann ich mit mehr oder mit weniger Arbeitskraft machen. Das ist auch eine Frage von Technologie und Arbeitsorganisation und so weiter. Also deswegen, es gibt keinen linearen Zusammenhang nach dem Motto, wenn ich 50 Stunden die Woche arbeite, bin ich produktiver, als wenn ich 40 Stunden die Woche arbeite. Es kommt drauf an, wie ich meine Stunden organisiere. Und aber dass ich irgendwie für Produktivität sorgen muss, dass ich mich nicht einfach in der Hängematte zurücklehnen kann und darauf vertrauen kann, dass schon irgendwann mein Manna vom Himmel fallen wird, das ist, glaube ich, unbestritten. Und jetzt ist die Frage, was ziehe ich daraus aber in der Politik für Folgerungen? Und für meine Begriffe zum Beispiel wäre die korrekte Folgerung zu sagen, wir müssen auf unsere Produktivität schauen, die im Moment übrigens zu wünschen übrig lässt. Wir müssen schauen, wie wir unsere Produktivität gesteigert kriegen. Und da ist, wenn wir alle Vollzeit arbeiten würden, ist sicherlich eine Möglichkeit, Produktivität zu steigern, aber mit Sicherheit nicht die einzige und auch nicht unbedingt die Königsdisziplin. Und das zeigt schon, wie differenziert man beispielsweise auch diese Frage des Teilzeitanspruchs angehen muss. Ich bin fest davon überzeugt, dass man, wenn man Menschen diese Gelegenheit gibt, auch eben ihre Arbeitszeit selbst zu bestimmen, natürlich klar im Rahmen bestimmter organisatorischer Notwendigkeiten, aber vom Grundsatz her, dass Menschen, wenn sie in der Lage sind, ihrem eigenen Rhythmus zu arbeiten, dass sie dann auch tendenziell produktiver sind, als wenn ich sie in irgendein Korsett presse und sage, du musst jetzt aber, ne, so wie in der Frühzeit der Industrialisierung, du stehst jetzt 8 Stunden am Band und drehst Schrauben. Ist, klar kommt da am Ende auch eine Produktion raus, aber ist wahrscheinlich nicht der produktivste Weg. Und wir schneiden uns mit dieser plakativen Debatte, auf die wir am Anfang zurückgekommen sind, schneiden uns die Möglichkeit der differenzierten Betrachtung ab. Also die Frage, was ist heutzutage sinnvoll für eine Flexibilität in Arbeitszeiten? Was ist sinnvoll in Form der Selbstorganisation von Arbeit unter dem Aspekt der Produktivität, damit ich wirtschaftlich vorankomme und Wohlstand produziere?
Also was ist hier passiert? Vielleicht 2 Möglichkeiten. Entweder Teil der Politik hat das sich so für sich überlegt, gar nicht so richtig geguckt, ist das eigentlich in der Wirtschaft wirklich Realität, sondern irgendwie hat es eine gewisse Logik. Wenn wir alle weniger arbeiten oder nur 4 Tage die Woche, dann kann ja nicht so viel bei rumkommen. Dann fordere ich mal, dass wir alle 100% arbeiten. Wer pflegen muss, wer Kinder hat nicht, aber alle anderen, die könnten und die nur auf der Couch liegen, bequem. Also diese Debatte, ich bleibe jetzt mal dabei. Das heißt, das könnte passiert sein, dass dann Politikergehirn oder paar mehr gedacht, ja, klingt logisch, schreiben wir mal in so einen Antrag rein und schon geht die Bombe, die Kommunikative hoch. Oder Politik war offen und hat bei Wirtschaft gehört und ist halt, hat halt das aufgenommen, was irgendwie logisch stand. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man Unternehmer trifft, wenn man so als Politiker dann entsprechend unterwegs ist. Sie sagen, mich nervt das total. Ich möchte gar nicht, dass die Teilzeit arbeitet, aber ich kann ja nichts dagegen tun, weil es ja den Rechtsanspruch gibt.
Genau, und das ist eine Frage bei der unternehmerischen Organisation. Und das ist ja auch das, was am Ende aus der Wirtschaft zurückkam in Reaktion auf diesen Vorschlag. Also es gab ja dann auch ökonomische Studien, die sofort angestellt wurden, die gesagt haben, also der Teilzeitanspruch ist jetzt nicht wirklich das Problem, was beispielsweise die Verwirklichung unseres Produktionspotenzials in unserer Volkswirtschaft angeht. Und ich bin überzeugt, dass es viele Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die sagen, ich habe überhaupt kein Problem mit dem Teilzeitanspruch, weil ich kann meine Leute motivieren, die arbeiten gerne, ich gebe denen Flexibilität und Möglichkeiten und am Ende erbringen die mir eine tolle Arbeitsleistung, mit der ich, ich sag mal, was immer ich produziere, auch wunderbar produzieren kann und ich verstehe die Debatte überhaupt nicht. Es gibt aber bestimmt auch die anderen, vielleicht lassen sich manche Unternehmen auch nicht anders organisieren, bei denen es wirklich, sag mal, auf diesen Punkt der geleisteten Stunden ankommt und die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, wenn jeder sozusagen sein Teilzeitmodell hat, das irgendwie so aufeinander abzustimmen, dass am Ende der Produktionsprozess vernünftig ablaufen kann. Und das sind natürlich dann die, die sich beschweren. Das heißt, dass das eine Frage ist, ich komme auch nochmal auf das, was ich am Anfang gesagt habe, die sich nicht plakativ mit Ja oder Nein erledigen lässt. Also nicht mit dem Punkt, hier arbeiten zu viele Leute Teilzeit und deswegen sind wir alle zu faul und wir müssen mal wieder ranklotzen. Aber auch nicht umgekehrt pauschal nach dem Motto, also jeder soll im Prinzip machen, was er will und dann am Ende wird sich das schon alles von selbst zusammenfügen, sondern ich sage immer eine differenzierte Betrachtung. Und dazu gehört auch zum Beispiel die Frage, die ich ernsthaft stellen würde, brauchen wir tatsächlich einen Rechtsanspruch auf Teilzeit und wo findet dieser Rechtsanspruch möglicherweise seine Grenzen? Ich meine, es ist ja auch heute schon so, dass ich ja nicht nach Belieben einen Anspruch habe, nach dem Motto, ich will jetzt 5 Stunden die Woche arbeiten oder 10 Stunden oder 12 oder 13,75. Auch da gibt's ja gewisse Grenzen, die dieser Anspruch hat und man könnte über diese Grenzen diskutieren. Also im Kern geht's zunächst mal um die richtige Priorisierung. Jetzt komme ich wieder auf den Punkt zurück, den ich eben genannt habe. Also auch alles, was ich an Signalen aus der Wirtschaft aufgenommen habe, ist, dass sie sagen, also das ist jetzt nicht wirklich ein Kernproblem der deutschen Volkswirtschaft, dass hier zu viele Lifestyle-Teilzeitarbeiter, ich bleibe mal in dem Jargon, herumlaufen würden. Und wenn die alle mal wieder Vollzeit arbeiten würden, dann hätten wir schon einen wesentlichen Teil unserer wirtschaftlichen Probleme gelöst. Das sagt eigentlich keiner, der sich ernsthaft mit diesen Dingen beschäftigt. Und damit ist es eigentlich eine Scheindebatte. Und jetzt sind wir in dieser Eigenlogik des politischen Systems, dass diese Scheindebatte künstlich hochgezogen und am Leben erhalten wird, weil sich natürlich welche politischen Kräfte auch immer in die eine wie in die andere Richtung einen Vorteil davon versprechen. Und da gehört es vielleicht auch zu Verantwortung und zu politischem Mut dazu, das auch zur Scheindebatte zu erklären. Und zu sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter und wir kümmern uns da jetzt nicht weiter drum, sondern wir adressieren die wirklichen Probleme, die wir haben.
Minimum die, die diese Welle aufnehmen und irgendwie dadurch, dass man drüber redet und sich drüber aufregt, ja, das auch am Leben erhält. Aber nichtsdestotrotz, es hat ja an einer Stelle angefangen und zwar in der Politik.
Ja.
Von dort kam das Thema.
Ja.
Das heißt, da hat irgendeine andere Logik gegriffen.
Ja, und da hat jemand seine eigene Suppe gekocht.
Okay. Ich merke es ja. Bringt nicht viel, wenn ich da jetzt noch mal reingehe. Es ist ja auch natürlich Spekulation, weil wir es nicht wissen.
Genau.
Vielleicht kommen wir dann aber auch bei diesen Systemlogiken dahin, dass durchaus Verantwortung ja auch in anderen Systemen liegt. Also ich bin jetzt mal dann wirklich beim Bürger. Dass wir auch als Bürgerinnen und Bürger, als Zuschauer, Zuhörer, Adressat, wie auch immer, unsere Verantwortung im Ganzen auch sehen und einfach auch für Möglichkeiten, okay, da gibt es vielleicht auch innerhalb der Politik Menschen, da greift gerade mal eine andere Logik. Das bedeutet aber noch nicht, dass das quasi der ganze Apparat, die ganze Logik und alles wird irgendwie in die Richtung geschoben, dass das dabei rauskommt, sondern dann einfach so, ja, wie überall, sagt jemand halt auch mal was Dummes.
Eben, das kann doch mal immer passieren. Und wir haben jetzt die ganze Zeit über die Möglichkeit und die Fähigkeit des politischen Systems gesprochen, Signale aus anderen Systemen aufzunehmen, aber es geht natürlich auch umgekehrt. Auch die, die in anderen Systemen zu Hause sind, müssen sich in gewisser Weise auf die Eigengesetzlichkeit des politischen Systems einstellen, wenn sie politischen Einfluss ausüben wollen. Und das gilt bis hin auch zu den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern. Und das bis zu dem Punkt, dass man das auch zu einfach ist, die Politik jetzt pauschal für irgendwas verantwortlich zu machen, was mir nicht passt, sondern vielleicht auch mal selbst zu hinterfragen, was könnte ich denn vielleicht auch tun, damit sich die Sache ändert. Ich gebe mal ein Beispiel, das ich gerade die Tage erlebt habe, weil ich habe den sogenannten Zukunftstag, du kennst es ja vielleicht auch noch aus unserer gemeinsamen Kultusvergangenheit, den sogenannten Zukunftstag jetzt auch für Auszubildende ins Leben gerufen, in Zusammenarbeit mit den Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskammern. Und das ist so ein eintägiger Crashkurs, in diesem Fall für junge Auszubildende, wir hatten das vorher für Schülerinnen und Schüler, wo sie mal so ein Grundwissen in Sachen Steuern, Finanzen, Wohnen und Versicherungen bekommen. Ich finde das eine ganz tolle Initiative, ich fördere die seit Jahren und wir bekommen auch nur gutes Feedback. Und ich fand das so schön, als der Gründer dieser Initiative das nochmal vorgestellt hat, wie er dazu gekommen ist. Und dann mal so einen Hashtag an die Wand geworfen hat, machen statt meckern. Und der Hintergrund war, dass er erklärt hat, er hat eben festgestellt, ganz viele, da war er ja auch noch jünger, ganz viele junge Menschen in seinem Alter haben hier ein Defizit oder fühlen jedenfalls, dass sie ein Defizit haben, wollen das irgendwie ändern. Und dann gibt es natürlich auch die bildungspolitische Debatte, die sich daran rankt, die ich oft genug bestritten habe. Was muss man, was weiß ich, an Lehrplänen ändern und an der Schulung der Lehrkräfte, wie man das da alles mit reinbringen kann. Und der hat gesagt, aber ich habe ganz einfach gesagt, lass uns doch mal, ich sammle jetzt einfach mal ein paar Praktikerinnen und Praktiker rein und bring die in die Schulen und guck mal, was passiert und wie die jungen Menschen darauf reagieren. Und daraus ist eine wahnsinnig erfolgreiche Initiative geworden, die jetzt mittlerweile, glaube ich, über 200.000 Jugendliche bereits erreicht hat. Und das ist auch so ein Beispiel dafür eben, auch einfach mal, wenn man mit der, vielleicht mit den Antworten, die einem das andere System gibt, nicht zufrieden ist, vielleicht einfach erstmal versuchen, im eigenen System was zu bewegen und damit neue starke Signale auszusenden, um mal zu schauen, wie die aufgenommen werden.
In dem Artikel wird eine Lösung, um das Platzen der Berliner Blase irgendwie zu verhindern, genannt. Das ist das quasi Einreißen der Brandmauern, ist eine andere Formulierung in dem Artikel. Der Brandmauer zur AfD. Und der Einzige, dem das zugetraut würde, sei Markus Söder.
Das ist aber auch ein vergiftetes Kompliment. Ich glaube, Markus Söder wird sich dafür bedanken. Das war jetzt ironisch gemeint.
Ja, ich habe es so verstanden, dass er der Einzige ist, der irgendwie krass genug drauf ist, um sich das anzutun. Durch diese Diskussion.
Ich sage, das war ein vergiftetes Kompliment.
Aber wenn man, also diese Systemlogiken, wenn man es sich damit nicht zu einfach machen darf, dann ist doch auch dann diese Lösung zu einfach gedacht, oder? Und vor allen Dingen, was ich mich gefragt habe, das ist doch gerade eine Logik innerhalb des Systems und nicht die Öffnung nach außen. Weil die Brandmauer ja etwas damit zu tun hat, wie will man innerhalb des Systems seine Macht erhalten, mit wem glaubt man, mit wem man das machen kann.
Ja, und es ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass es in diesem Falle eben nicht oder auch das politische System gerade nicht nach der Macht-Ohnmachtslogik funktioniert. Ja, wenn es nach der reinen Machtlogik funktionieren würde, dann wäre das ja eine völlig logische Konsequenz zu sagen, ja, mit der AfD kriege ich eine Mehrheit, also dann mache ich mit der AfD eine Mehrheit, kriege ich Macht.
Und tu mir das ganze Schwere mit der linken Seite überhaupt nicht an.
Genau so ist es. Und deswegen ist das ein hervorragendes Beispiel dafür, warum diese Verengung des politischen Systems auf diese Logik falsch ist. Denn hier kommen ganz andere Kategorien ins Spiel. Hier kommen beispielsweise moralische Kategorien ins Spiel. Ist es moralisch vertretbar, sich mit dieser politischen Kraft abzugeben, selbst wenn man dadurch die Macht bekommt? Und das ist etwas, das hat in dieser einfachen Theorie von Politik als Spiel um Macht und Ohnmacht keinen Platz. Und das zeigt eben, dass die Problematik sehr viel vielschichtiger ist. Und dieser Artikel hat ja nur seinen Ausgangspunkt davon genommen, dass er sagt, das sind jetzt eben damals 20% gegriffen, die sich von der Politik nicht mehr verstanden fühlen und mit dem Votum für die AfD das Signal aussenden, wir wollen da irgendetwas anderes machen. Und der Vorwurf ist im Prinzip, ihr nehmt dieses Signal nicht auf. Aber es ist keineswegs die einzige mögliche Konsequenz aus diesem Signal, dass man jetzt irgendwie die Brandmauer einreißen und mit der AfD zusammengehen müsste. Die korrekte Konsequenz ist die, die er auch anspricht, aber nur nebenbei. Die korrekte Konsequenz ist die, nicht jede Position, nur weil sie von der AfD vertreten wird, ist deswegen inhaltlich falsch. Ich muss sie an den Positionen stellen, ich muss mich mit den Positionen auseinandersetzen. Und dann kann es auch mal sein, dass ich sage, ja, an dem Punkt haben sie in der Sache recht. Deswegen mache ich noch längst nichts mit denen zusammen. Aber ich nehme ein Signal auf, dass Menschen, die vielleicht ein vernünftiges Anliegen haben, das in der Politik bisher nicht hinreichend berücksichtigt worden ist. Und wenn ich einfach pauschal eine Mauer, nicht gegen die AfD, sondern gegen jede Form von Ideen, zu der sie sich bekennt, hochziehe, dann werde ich vielleicht wirklich blind und taub, weil ich dann nicht mehr mitkriege, was für Probleme auch Menschen bewegen. Und ich muss, Politik ist dazu da, um Probleme zu lösen. Und nur dann wird sie auch mit Macht belohnt, weil die Macht ja nur zu dem Zweck verteilt wird, dass Probleme gelöst werden.
Und das gilt dann auch genauso wie eben ein Befürworten des Einreißens der Brandmauer. Das ist ja dann auch eine pauschale Geschichte.
Genau.
Dass man sagt, die sind ja alle nicht so schlimm. Und dann werden Beispiele angeführt von Abgeordneten, die es natürlich bei der AfD auch gibt. Und sagt, eigentlich ganz, ganz vernünftiger Mensch, die und die Erfahrung, hat Ahnung von dem Fachbereich, sagt da auch ganz gute Dinge. Also was habt ihr denn? Hört da endlich auf mit der Brandmauer. Das ist doch dann aber genauso pauschal. Und zum Abschluss so zu deinem ganz konkreten Handeln. Du hast ja auch dann ganz viel damit zu tun, Einfluss zu nehmen, auch innerhalb der Partei. Wer wie dann seine Meinung bildet, wer gerade Angst hat, die Macht zu verlieren, wo nur das bestimmend ist und wo es wirklich um die Sache geht. Eigentlich ist es doch dann die Essenz deines Geschäfts, oder?
Ja, das ist ja auch das, womit ich mich im Prinzip tagtäglich beschäftige und weswegen ich auch sage, diese einfache Antwort nach dem Motto, was bringt mir Macht, was bringt mir keine, wenn ich nur nach diesem Kriterium zu entscheiden hätte, dann könnte ich mir das Leben sehr viel einfacher machen, aber ich würde ganz bestimmt viel mehr in die Irre gehen, weil Handlungsfähigkeit auch kein Wert an sich ist, sondern lediglich die notwendige Vorbedingung dafür, am Ende was Gutes zu bewirken.
Weiß nicht genau, ob es jetzt jedem hilft zum Einordnen, aber ich glaube, um Minimum irgendwie für sich abzubuchen, es ist alles ein bisschen schwieriger, als man so vermeintlich meint.
Ich weiß, das ist oft das Ergebnis unserer Podcast-Folgen. Aber ehrlich gesagt sehe ich das auch ein bisschen als meine Aufgabe. Oder ich will es noch anders ausdrücken. Ich glaube, die größte Gefahr, wirklich die größte Gefahr, vor der unser demokratisches System im Moment auch steht, sind die vermeintlich einfachen Antworten. Nach denen sich die Menschen sehen, ich verstehe das, ich hätte auch gerne einfache Antworten, aber die einfachen Antworten sind eigentlich immer falsch. Und das zu vermitteln und uns alle dazu zu bringen, zu sagen, wir geben uns nicht mit der einfachen Antwort zufrieden. Wir versuchen, die Dinge zu durchdringen, differenzierter zu sehen. Und dann kommt noch die Herausforderung dazu, aber das darf uns nicht lähmen. Das darf nicht dazu führen, dass wir so lange über die Dinge differenziert nachdenken, bis wir gar nichts mehr tun, sondern an einem bestimmten Punkt müssen wir uns auch entscheiden und sagen, wir gehen jetzt mal in diese Richtung. Aber immer wissend, es könnte auch nicht ganz die richtige sein. Und ich muss sie regelmäßig hinterfragen.
Und das überhaupt noch irgendwie erkennbar zu machen, dass dieser Prozess eigentlich stattfindet.
Ja, und dass er etwas Wertvolles ist. Dass es nicht ein Zeichen ist für Handlungsunfähigkeit, mangelnden Mut, mangelnde Entschlussfähigkeit oder was auch immer man sehen kann. All das, was man den autoritären Regimen zuerkennt nach dem Motto, da ist mal einer, der schlägt mal mit der Faust auf den Tisch und sagt, wo es lang geht. Ja, aber woher weiß ich, ob das richtig ist, wo er dahin marschiert. Also, dass der Zweifel dazugehört, dass der Zweifel, wenn er nicht zur Lähmung führt, etwas Positives ist, auch gerade in der Logik des politischen Systems. Das ist die Botschaft, die ich oft versuche hier zu vermitteln.
Und dann eben in deinen eigenen Reihen, da schließt sich dann der Kreis zu diesem Lifestyle-Teilzeit-Diskussionsteil, dass eben auch Politik auch die vermeintlich anderen vorwirft, einfache Lösungen zu verkaufen, es selber bitte dann auch nicht tut. Ja, also wenn genau. Man dann so tut, als ob dass die Abschaffung des Rechtsanspruchs auf Teilzeit, unbegründete oder grundlose Teilzeit oder wie immer das da heißt, das sei jetzt die Rettung von allem, das stimmt ja dann genauso nicht. Und insgesamt, das ist, wird mir zunehmend wichtiger, ist wirklich der Blick auch mal auf die Verantwortung, die jeder von uns selbst hat. Was lasse ich mir da eigentlich für Gedanken von wem irgendwie in den Kopf setzen und was ist wirklich eine Empörung wert und was nicht? Wir kommen ja, wir beide immer mehr dahin, dass ich dich dann frage, muss ich mich aufregen? Oder was steckt eigentlich dahinter?
Schau mal, worüber du dich bei der nächsten Folge am Anfang aufregen möchtest.
Ja, ich eigentlich gar nicht, aber ich finde die Metapher eigentlich ganz schön. Einfach um damit auszudrücken, ist das etwas, was wirklich ernsthaft durchdacht werden muss, womit ich mich beschäftigen muss oder was einfach nur als Empörungsthema gerade durch die Talkshows gezogen wird.
in den nächsten 14 Tagen kommt bestimmt wieder irgendein Aufreger. Ich weiß noch nicht welcher, aber irgendeiner wird dabei sein.
Es steht zu befürchten. Für dich jetzt aber erstmal Rosenmontag und alles drumherum.
Genau, da rege ich mich jetzt nicht auf, sondern jetzt feiern wir Fasnacht.
Feierst, was war das Lieblingskostüm dieses Jahr für dich? Du hast also, ja wirklich vielfältige dieses Jahr rausgezogen,
ja,
oder?
Ja, das stimmt. Aber ich kaufe mir halt auch jedes Jahr ein neues, damit ich ein bisschen Abwechslung reinkriege. Dafür kommt dann auch mal eins weg. Und aber ich hatte jetzt dieses Jahr mal das Bedürfnis, mal wieder ganz klassisch unterwegs zu sein, habe mir ein Cowboy-Kostüm zugelegt.
Das ist
seit meiner Kindheit nicht mehr.
Das Lieblingskostüm dieses Jahr?
Ja, weil es das Neue ist.
Okay. Stimmt, du magst es ja auch immer mal wieder neu und Abwechslung.
Genau.
Also viel Spaß und danach holen uns dann die Themen wieder ein. Und
ganz sicher.
Die nächste Folge auf jeden Fall dann auch. Und wir freuen uns, wenn Sie dann wieder mit dabei seid oder sind.
Genau. Bis dann. Alles Gute.
Eine gute Zeit.
Tschüss.